Mocho Udinese, Muez, Muec auf Friulanisch, Mojac auf Slowenisch und Mosnitz auf Deutsch genannt. Seit dem Wiederaufbau nach dem Erdbeben von 1976 deutet wenig darauf hin, dass der Ort einst ein regionales Macht- und Wirtschaftszentrum war. Kaum ein Neubau nimmt Bezug auf die Geschichte, entsprechend beliebig ist die Formensprache. An architektonischem Gedächtnisverlust leidet vor allem Mocho di Sotto, dessen Zentrum von einer Betonkirche mit dem Charme eines Bunkers und vom Hauptplatz in Gestalt eines erweiterten Gehsteiges geprägt wird. Eine Sitzbank und ein paar Blumentröge stellen die Möblierung dar. Zwei bunte Schaukeltiere und ein winziges Spielhaus werden von den Kindern keines Blickes gewürdigt. Nur wer sich in der Farmacia mit Antidepressiva eingedeckt hat, wird hier länger verweilen wollen. Nicht viel besser geht es einem auf der Piazza Uffizi, wo sich ein winziger Schanigarten gegen den Durchzugsverkehr und ständig ein- und ausparkende Autos behaupten muss. Erst vor dem Municipio ändert sich das Bild. Die klassizistische Fassade zeugt von ruhmreichen Zeiten. Ein moderner Zubau stellt die Verbindung zu einer fast lauschigen Parkanlage her, in der sogar Palmen gedeihen. Die angrenzende Piazzetta ist nach Sandro Bertini benannt, jenem aufrechten Sozialisten und Widerstandskämpfer, der 1978 im Alter von 81 Jahren zum Präsidenten der Republik gewählt wurde und das Amt 7 Jahre ausübte. Zum ansprechenden Ambiente tragen zwei Häuser bei, die das Erdbeben augenscheinlich vergessen hat. Der Palazzo Liberty, ein Jugendstilhaus mit österreichischem Anstrich, und die Locanda San Gallo, eine bürgerliche Villa aus dem 18. Jahrhundert. Weiter nördlich verblasst die Ahnung von der einstigen Schönheit des Ortes mit jedem Schritt. Da noch ein Arkadenbogen, dort ein alter Laubengang, dann erinnern nur noch die schmalen Gassen und die Verdichtung der Häuser an das ursprüngliche Ortsbild. Kulturhistorisch kommt man erst wieder in Mocho Alto auf seine Rechnung. Es liegt auf einem Hügel über dem Fellertal und bietet schon von Weitem ein hübsches Postkartenmotiv. Den alles überragenden Sendemast retuschiere man im Geiste. Schon im frühen Mittelalter befand sich hier eine Festung, bis 1119 das Kloster San Gallo gegründet wurde. Die Benediktinerabtei erlebte im 14. Jahrhundert ihre Blüte, als sie 146 Ländereien besaß, deren Untertanen zu hohen Abgaben verpflichtet waren. Wer sich widersetzte, wurde hart bestraft und sonntags zur Abschreckung an die Berliner gekettet. Der steinerne Pranger aus dem Jahr 1653 steht noch heute und trägt die Inschrift Supplicio di Malfattori, das heißt Pein den Übeltätern. Die richterliche Gewalt oblag den Äbten. Die bedeutendsten hat man auf Wandgemälden in der neobarocken Kirche verewigt. Das Hauptschiff wurde Ende des 18. Jahrhunderts errichtet, der Glockenturm und das Verlies sind ein Überbleibsel der ursprünglich romanischen Kirche. Der mittelalterliche Turm vis-à-vis wird heute als Ausstellungsraum genutzt. Das angeschlossene Archiv birgt wertvolle Schriften aus dem Mittelalter. Zu besichtigen gibt es weiters die größte Orgel Friauls, einen kolossalen Kronleuchter sowie den barocken Hochaltar. Kostbarstes Stück ist ein Kruzifix aus dem Jahre 1466, das aus einem Stück Holz geschnitzt wurde und in der Seitenkapelle aufbewahrt wird. Keinen Zugang hat man zum modernen Klostertrakt mit Resten eines mittelalterlichen Kreuzgangs. Er wurde 1987 von Clarissinnen bezogen, die sich seither nicht mehr in der Öffentlichkeit gezeigt haben. Einkehr, Beneficio Bar Bugnetti, Via della Chiesa, beliebte Bäckerei mit angeschlossener Bar, die am Vormittag immer gut gefüllt ist. Der ideale Ausgangspunkt für die Wanderung nach Dordola. Gutes Gebäck und bester Cappuccino. Al Barut, coole Kneipe vis-à-vis der grauenhaften Kirche. Verschiedene Biersorten, Hardrock, Blues, Tickets für den Autobus. Restaurant Dino alle Artisti auf der Piazza Uffizi. Geboten werden regionale Speisen, künstlerisch verfeinert und trotzdem leistbar. Charmante Bewirtung, Reservierung empfohlen. Und da gibt es noch die Locanda San Gallo auf der Piazzetta Sandro Bertini. Gemütlicher Gastgarten und angenehme Zimmer im vielleicht schönsten Hause des Ortes. Bradis. Fast 100 Meter über den Talgrund gelegen, besitzt das Dorf die größten offenen Flächen im Val Aupa. Während andernorts die Wiesen längst zugewachsen sind, werden sie hier noch landwirtschaftlich genutzt, das heißt regelmäßig gemäht. Die geringe Neigung erlaubt die Maat mit dem Traktor, was in dieser von Steilhängen geprägten Gegend eine Ausnahme darstellt. Das Heu dient als Futter für knapp 20 Milchkühe, die nach alter Manier ganzjährig im Stall gehalten und täglich gemolken werden. Viel Aufwand für einen ledigen Bauern und seine betagten Eltern. Abnehmer der Milch ist die Latteria Sociale in Sutrio, eine der letzten Molkereigenossenschaften im Val Bud. Das pflegeleichte Gelände kommt auch den Häuselbauern entgegen. Bestand der um 1450 gegründete Weiler bis ins 20. Jahrhundert aus zwei kompakten Häuserzeilen, entwickelte er sich in den letzten Jahrzehnten zur Streusiedlung. So mischt sich der alte, teils leerstehende Bestand mit Wohnhäusern neueren Datums, die nicht nur in räumlicher Hinsicht deplatziert wirken. Glatte Fassaden und gefließte Garagen tragen kaum zur Heimeligkeit bei. Doch kann man sich da und dort an zusammengeschusterten Holzhütten und Hühnerställen erwärmen. Ein Beispiel solcher Baukunst ist der halbverfallene Bauernhof am südlichen Ausläufer des Ortes. Das Gemäuer, bestehend aus grobem Gestein, ein paar Ziegeln und reichlich Mörtel, wird von einem mit Steinen beschwerten Flickwerk aus Mönchen, Nonnen, Blech und Planen überdacht. Gestückelte Rinnen und Röhren leiten den Regen in eine zylindrische Zisterne. Von ergreifender Schlichtheit ist das betonierte Klo eine Augenweide, das Drumherum. Sortierte Ziegel, eine Sammlung ausgedienter Behältnisse und ein Bündel Alteisen zeugen von Ordnungssinn und bringen die geheime Schönheit von scheinbar wertlosem Zeug zur Geltung. Nichts liegt zufällig herum, jedes Ding hat seinen Platz und wer genau hinsieht, wird bemerken, dass selbst den schütteren Besen vor der Haustür und die verdorrte Seife beim Brunnen eine besondere Aura umgibt. Riolade di Sopra. Über diesen Ort ist in unserem Buch Folgendes zu lesen. Es ist die einzige Ansiedlung im Val Alba, das sich im Unterlauf des Flusses zu einer unzugänglichen Schlucht verengt und auch sonst kaum landwirtschaftlich nutzbare Flächen aufweist. Bis vor wenigen Jahren war die abgelegene Häusergruppe nur zu Fuß erreichbar. Mittlerweile hat man einen unnötig breiten Fahrweg in den Hang gefräst. Wurden hier 1951 noch 50 Einwohner gezählt, sind es heute nur noch 3. Sie bewohnen die letzten intakten Häuser, wovon das größte 5 Etagen besitzt und auf den Kinderreichtum der einst hier ansässigen Familie schließen lässt. Die restlichen Gebäude sind eingestürzt und werden bald zu Schutthaufen zusammengesunken sein. Einheimische erzählen, dass Riolade einst für seinen guten Most bekannt war und sich hier die Jugend aus dem Aupertal zu Trinkgelagen und Schäferstündchen traf. Eine der heutigen Ruinen war das Stammhaus von Anton Missoni, der im 19. Jahrhundert nach Kärnten auswanderte und als Baumeister Karriere machte. So hat er in der Bezirksstadt Feldkirchen mit mehreren öffentlichen Gebäuden wie der Sparkasse und dem Bahnhof deutliche Spuren hinterlassen. Und über Mucesa kann man in unserem Buch Folgendes lesen. Mucesa di là, Mucesa di qua. Als Ghost Towns bezeichnen Geografen Ortschaften wie diese. Ehemals vitale Dörfer und Weiler, die heute weitgehend verfallen und nahezu ausgestorben sind. 18 von ihnen befinden sich allein im Canal del Ferro, dem unteren Fellertal und seinen Seitentälern. Nirgendwo sonst in den Ostalpen gibt es eine solche Dichte an verlassenen Siedlungen. Zu den bekanntesten zählen Mucesa di là und Mucesa di qua, wohl aufgrund ihrer spektakulären Lage in einer einzigartigen Naturlandschaft. Völlig abgeschieden und fern aller Straßen nisten sie über dem Schluchtenlabyrinth des Torrente Glanio, quasi in Rufweite, aber durch einen tiefen Graben voneinander getrennt. So liegt eine halbe Stunde Gehzeit zwischen den beiden Dörfern, die man auf einem jahrhundertealten, kunstvoll angelegten Saumpfad zurücklegt. Er ist Teil einer beliebten Wanderroute und kann getrost als einer der schönsten seiner Art bezeichnet werden. Während Mucesa di là vor wenigen Jahren für geländetaugliche Autos erschlossen wurde,
ist Mocesa de Qua nach wie vor nur zu Fuß erreichbar. Fast 1,5 Stunden dauert der Anmarsch von Mocho. Jeder Schritt auf dem geschichtsträchtigen Pflaster ist ein Erlebnis. Wer sich Mocesa de la von Morolz aus nähert und dabei 300 Höhenmeter vergibt, taucht förmlich in eine versunkene Welt ein. Abrupt endet der Fahrweg, Stille liegt über dem Dorf. Das unscheinbare Kirchlein, die blechgedeckten Häuser und ein paar Ruinen machen anfänglich wenig Eindruck. Erst beim Abstieg ins Zentrum wird sein besonderer Charakter sichtbar. Wie in vielen Bergdörfern Friauls stößt man auch in Mocesa de la auf urbane Stilelemente, hier allerdings in der morbiden Version. Dazu gehören verzierte Portale, gegliederte Fassaden und andere Schmuckelemente bürgerlicher Art, alles grau in grau und reichlich heruntergekommen. Man ahnt, mit wie viel Sorgfalt und handwerklichem Geschick die Gebäude einst errichtet wurden und ist ob der Baufälligkeit doppelt gerührt. In ihrer Trauer scheinen die Häuser noch näher zusammengerückt zu sein und sich gegenseitig zu stützen. Kaum eine Armspannweite sind die gepflasterten Gassen breit, bis über die Mitte ragen die Dächer und eingebrochenen Holzbalkone. Mangels Sonnenlicht wirkt selbst die Hauptstraße wie der Hinterhof einer Vorstadt. Heiterer zeigt sich das Dorf an der Südseite, wo zwischen den Ruinen eine Handvoll weitgehend intakter Häuser herausragt. Von beachtlicher Größe ist das ehemalige Handwerkerhaus mit zwei übereinander liegenden Arkadenreihen. Im Erdgeschoss waren einst Werkstätten untergebracht, während im oberen Stock die Vorräte gelagert wurden. Der Eingang zum Wohnbereich befindet sich an der Sonnenseite und wurde zuletzt von Dornröschen benutzt. Ein baumdicker Rebstock umrankt das Haus Nummer 30, die Weinlese obliegt den Vögeln. Das letzte ganzjährig bewohnte Haus hat die Nummer 34 und ist mit 3 Etagen plus Dachgeschoss das größte Gebäude des Ortes. Es gehört Dino, der mit seinem Hund regelmäßig auf die Pirsch geht, hin und wieder einen Bock schießt und sich über den zunehmenden Wandertourismus freut. Wie Mocesa de la wurde auch Mocesa de qua im Mittelalter gegründet und unterstand der Benediktinerabtei von Mocho. Noch Anfang des 20. Jahrhunderts hatte es fast 200 Einwohner, die dank der Gunstlage von der Landwirtschaft leben konnten. Kein Dorf im Aupertal verzeichnet mehr Sonnentage und besitzt so viele terrassierte Flächen wie Mocesa de qua. Die meisten Wiesen und Äcker sind allerdings längst verwildert. Da das Erdbeben von 1976 keinen Stein auf dem anderen ließ und die Aufstellung von Notquartieren mangels Straßenverbindung nicht möglich war, sahen sich die Bewohnerinnen zum Exodus gezwungen. In der Folge verfiel das Dorf zur Gänze, um erst in den letzten Jahren einen rudimentären Wiederaufbau zu erleben. Geflickte Dächer, erneuerte Türen und frisch gestrichene Fensterläden verweisen auf einige Unentwegte, die ihre Freizeit in Mocesa de qua verbringen und die Ruinen nach und nach instand setzen. Ob der Ort damit zu neuem Leben erwacht, ist fraglich. Es sei denn, die italienische Regierung beherzigt, was die Autoren einer Studie zur Rettung der friulanischen Ghost Towns vorschlagen. Die völlige Steuerbefreiung von Investoren, einen flächenintensiven Fun-Tourismus und die Eröffnung von Spielcasinos. Einkehr alle Quattro Fontane. Die behelfsmäßige Jausenstation in Mocesa de la wartet in der warmen Jahreszeit mit vorzüglichem Käse, guter Salami und Polenta auf. Auch vor Dursten wird hier niemand. Ein Glücksfall für Wanderinnen und Wanderer.